Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich bin hier, dieser Podcast ist hier, um dich darin zu unterstützen und zu inspirieren, dich für deine eigene Spiritualität zu begeistern und dein eigenes erfülltes Leben zu erschaffen, in deine Kraft zu kommen und dir darüber bewusst zu werden, dass du so viel powervoller bist, so viel kraftvoller bist, als du vielleicht gerade glaubst. Und genau dafür ist dieser Podcast da und ich hoffe sehr, dass du hier all die Inspiration findest, all die Liebe findest, all die Kraft findest, die du gerade brauchst, um deinen Weg gehen zu können. Denn du bist wichtig, du bist wertvoll und du bist ein absolutes Original. Und es geht darum, dass du dein Leben genau nach deinen eigenen Vorstellungen für dich erschaffst. Und es ist so viel mehr möglich, als du dir vielleicht gerade vorstellen kannst oder vielleicht auch selber erlaubst. Also es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, jetzt heute hier mit dir eine neue Podcast-Folge teilen zu können. Und zwar habe ich die wundervolle Dr. Katharina Drexler hier im Interview. Und Katharina ist Psychologin und Therapeutin und hat ihren Schwerpunkt vor allen Dingen in der Behandlung von Traumatherapie und hat aber vor allen Dingen auch einen Ansatz, der ja den festen Glauben in sich trägt, dass Traumata aufgelöst werden können und geheilt werden können und dass wir anders mit Traumata umgehen können. Dass es auch ganz wichtig ist, darüber zu sprechen und in den Dialog zu gehen. Und Katharina ist, wie gesagt, sie ist Therapeutin, sie ist Psychologin, sie ist Buchautorin der Bücher Ererbte Wunden heilen und auch Ererbte Wunden erkennen. Denn bei Katharina geht es nicht nur darum, über eigene Trauma zu sprechen, sondern auch darüber, dass es sein kann, dass wir zum Beispiel Traumata übernehmen von unseren Verwandten, von unseren Eltern oder vielleicht von unseren Geschwistern, ohne dass wir das eigentlich wissen und dass die in uns aber wirken, als wäre es quasi unser eigenes Trauma, bis wir erkennen, dass es eigentlich gar nichts mit uns zu tun hat, sondern dass wir das übernommen haben. Und in dieser Folge spreche ich mit Katharina darüber, was ist eigentlich ein Trauma und wie können wir es auflösen? Wir sprechen darüber, was du in einem ganz akuten Notfall tun kannst, wenn du zum Beispiel gar nicht wusstest, dass du ein Trauma hast und es aber im Außen getriggert wird von einer bestimmten Erfahrung und plötzlich dieses Trauma ausgelöst wird. Was kannst du in so einem Moment tun? Also wie kannst du da emotional in so eine Art Sicherheitszone in dir wieder zurückkommen? Was ich glaube, was ein so wichtiges Thema ist, und da gibt Katharina auch ein ganz, ganz tolles Tool an die Hand, mit dem man dann arbeiten kann. Wir sprechen darüber, wie und wieso wir auch belastende Erlebnisse von unseren Vorfahren übernehmen können und wie das eigentlich funktioniert und wie wir auch das dann auflösen können. Und grundsätzlich reden wir einfach sehr, sehr viel darüber, wie du Trauma auflösen kannst und wie du es heilen kannst. Und das ist auch das Schöne an diesem Gespräch, dass es wirklich darum geht, zu zeigen, es gibt immer eine Lösung und gib dich da nicht auf, sondern im Gegenteil, erlaube dir hinzugucken, erlaube dir zu heilen, erlaube dir Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich hoffe, dass du wahnsinnig viel aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst, dass du ja in dieses tiefe Vertrauen wieder kommst, hey, es gibt eine Lösung und ich darf mir Hilfe holen. Und jede Wunde kann geheilt werden, auch wenn vielleicht danach eine Narbe da ist, aber sie kann geheilt werden. Und ich freue mich, wenn dich die Folge inspiriert. Teile sie natürlich wie immer sehr, sehr, sehr gerne. Lass mir eine Rezension hier auf iTunes da oder wo auch immer du die Folge gerade hörst oder auf YouTube oder unter meinem Blog. Und einen kleinen Tipp habe ich noch. Wenn du gerne so oder so mehr mit deiner Energie arbeiten möchtest und in deine innere Kraft kommen möchtest, dann findest du jetzt in meiner Higher Self App, eine wunderschöne App, die du dir kostenlos runterladen kannst, eine neue Masterclass. Das ist die Shift Your Energy Masterclass, die ich dir aufgenommen habe. Das sind 7 Meditationen, die dir dabei helfen, deine 7 Chakren in Einklang zu bringen und damit deine Energie zu arbeiten. Und die Masterclass findest du in der Premium Edition von der App. Du kannst dich jetzt einfach anmelden und du hast auch 7 Tage ein kostenloses Probeabo, das du einfach ausprobieren kannst in der App. Also teste das, teste die App, teste die Masterclass und ja, probier dich da einfach aus. Ich hoffe sehr, dass sie dich da ganz inspiriert und du ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und ansonsten findest du auch ganz wundervolle weitere Podcast-Folgen zu dem Thema. Alle Tipps dazu findest du in den Shownotes. Und ansonsten, ja, wenn du gerne mehr mit mir arbeiten möchtest oder mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, schau natürlich immer sehr, sehr gerne auf meiner Webseite vorbei. Einfach www.lauraseiler.com. Und vielleicht hast du ja Lust, ins Higher Self Home zu kommen. Das ist mein monatlicher Mitgliederbereich. Oder du schaust dich einfach mal um und guckst, was es da sonst noch alles so Schönes, Buntes und Inspirierendes gibt. Und ich schicke dir jetzt eine große Umarmung und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, heute eine ganz wundervolle und inspirierende Frau hier im Podcast zu haben, Dr. Katharina Drexler, die uns heute einführen wird in das ganze Thema, unter anderem auch ererbte Wunden und Traumata. Und ja, ich freue mich total, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich bin super gespannt auf alles, worüber wir sprechen werden.
Ja, ich auch. Ich freue mich auch total.
Mega schön. Erzähl mal, Katharina, du bist Ärztin für Psychiatrie, psychosomatische Medizin und Psychotherapie und machst auch ganz viel Supervision für Traumatherapie und hast auch Bücher geschrieben zu dem ganzen Thema. Wie bist du selber zu diesem Thema gekommen? War das auch eine eigene Geschichte oder hast du während des Studiums gemerkt, oh, das ist irgendwie das Thema, für das ich total brenne?
Also zur Medizin bin ich gekommen, weil ich tatsächlich viele Ärzte in der Familie habe und von daher den Beruf so schon kannte. Vor allen Dingen mein sehr geliebter Großvater war praktischer Arzt und hat mich als Kleine oft mitgenommen auf Praxisfahrten zu den umliegenden Bauernhöfen. Das war im Münsterland und das war eine Kleinstadt und drumherum oder naja, eine Mittelstadt. Und drumherum gab es viele Bauernhöfe und wenn er mich mitgenommen hat, das habe ich immer toll gefunden. Und insofern lag Medizin nahe. Und während des Studiums habe ich mich dann schon total interessiert für Psychosomatik, weil ich dachte, das ist völlig absurd, den Körper und die Seele voneinander zu trennen. Und bin dann nach und nach in die Traumatherapie hineingewachsen. Also die gab es damals noch kaum. Also in den USA hat Traumatherapie so in den späten 80ern angefangen. Aber bis das dann nach Deutschland rübergeschwappt ist, hat es echt noch mal 10 Jahre gedauert. Mhm. Und mir hat das von Anfang an so Sinn gemacht. Ja, also dass man mit Traumata anders umgehen muss als mit anderen psychischen Schwierigkeiten und Störungen, also mit Traumafolgestörungen anders umgehen muss. Und ich habe total Feuer gefangen und bin dann eben Traumatherapeutin geworden und habe schon sehr früh angefangen mit EMDR, das ist eine spezielle traumatherapeutische Technik, die auch manche Sachen nutzt, die auch dir am Herzen liegen. Also zum Beispiel Selbstüberzeugungen, Sätze über sich selbst werden da eben auch aufgelöst, unter anderem. Und ja, und dann bin ich 2003 mit einer Patientin eher zufällig auf das Thema ererbte Wunden gestoßen. Und das war so ein Moment, das kennst du wahrscheinlich auch, so ein Moment von, es wird Licht. Also es war auf einmal, war so viel klar. Es war eine Sitzung, wo es um deren Trauma ging und plötzlich wurde sie überwältigt von Trauer über den Tod ihres Bruders, der gestorben ist, bevor sie gezeugt wurde. Also den kannte sie nur wirklich nicht und das Gesicht war tränennass und sie sagte, dann guckte mich so aus diesen Tränen heraus an und sagte, das ist nicht meine Trauer, das ist die Trauer meiner Mutter. Und das war so ein Aha-Moment und tatsächlich ein Aha-Moment, von dem auch ich profitiert habe, nicht nur meine Patientin und meine anderen Patienten und Patientinnen, sondern auch ich, weil mir ist dann erst klar geworden, dass ich selbst auch eine ererbte Wunde hatte. Mein Vater hat als in der Sprache der Nazis Halbjude seine eigene Erschießung überlebt. Und dieses Trauma habe ich über Jahre in Träumen, also nicht so oft, so 5-mal, 10-mal im Jahr in Träumen wieder erlebt. Und das ist aber im Rahmen meiner vielfältigen Selbsterfahrungen, im Rahmen meiner Weiterbildung nie erkannt worden, dementsprechend nie aufgelöst worden. Und ich glaube, deswegen ist mir das auch so wichtig, weil ich auch von innen heraus weiß, wie sich das anfühlt, wenn so eine ererbte Wunde nicht erkannt wird, deswegen natürlich auch eben nicht getröstet, nicht geheilt wird, dass das bekannter wird, dass das Fachleute mehr wissen, aber eben auch Betroffene eher erkennen, ach, das habe ich, ja, und dann eben auch zu wissen, da kann man was tun.
Dankeschön erstmal fürs Teilen. Also ich kann das absolut nachfühlen, habe selber auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kenne auch Menschen, bei denen es ähnlich ist. Also dass es wirklich Themen sind, die eigentlich gar nicht zu deinem eigenen Leben gehören, in dem Sinne jetzt hier, sondern dass das wirklich was ist, was du aus Generationen mitgenommen hast, ein Schmerz, der einfach jetzt in deinem System ist quasi und da weiterlebt. Ich möchte da gleich ganz im Detail mit dir drüber sprechen. Ich würde nur gerne vorher einmal so ein bisschen Grundlagenarbeit machen für alle, die jetzt gerade zuhören. Zum einen einmal die Frage oder die Bitte, ob du vielleicht nochmal definieren kannst, was ist wirklich ein Trauma und was ist, oder ja, ich weiß jetzt gar nicht, was die Abgrenzung dazu wäre. Vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen, um vielleicht für sich selber das auch besser einordnen zu können, weil ich glaube, vielleicht ist auch viel mehr ein Trauma, als wir manchmal annehmen. Vielleicht ist aber auch weniger manchmal ein Trauma, als wir vielleicht annehmen. Und wo können wir wirklich vielleicht auch schneller in die Selbstheilung gehen, in Anführungsstrichen, dass wir selber damit umgehen können? Und wo ist es wirklich wichtig, sich auch therapeutische Hilfe zu holen, sich unterstützen zu lassen? Das ist das eine, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte. Und das andere, vielleicht kannst du in dem Kontext auch schon drüber reden. Du hast gerade schon EMDR angesprochen, die Technik. Und vielleicht kannst du da auch noch kurz was drüber erzählen, weil ich habe da auch schon so tolle Erfahrungen mitgemacht. Und ich glaube, dass es auch eine Technik ist, die so vielen Menschen helfen kann, wenn sie einfach wissen, dass es das gibt. Genau.
Ja, gerne. Ja, also ein potenziell traumatisches Ereignis erstmal ist ein Ereignis, das uns in einen Zustand von Hilflosigkeit und Ohnmacht versetzt, in dem unsere eigene körperliche Gesundheit oder eben sogar unser Leben gefährdet ist oder das anderer. Also auch Zeugenschaft kann traumatisieren. Das ist wichtig, ja. Und natürlich spielen da die individuellen Ressourcen eine große Rolle. Also es spielt eine Rolle, habe ich Menschen, die mich trösten nach so einem Ereignis. Ja, angenommen, ich habe einen schweren Autounfall erlebt, bei dem ich auch hätte sterben können, dann ist wichtig, gibt's da Menschen, die sich um mich kümmern, die mich in den Arm nehmen, die sagen, ich bin so froh, dass du es gut überstanden hast. Ja, es spielt eine große Rolle, wie alt ich bin. Ja, wenn ich ein kleines Kind bin und vielleicht noch nicht so viel einschätzen kann, was ist da eigentlich gerade passiert, dann ist vielleicht etwas, was für einen Erwachsenen noch kein potenziell traumatisches Ereignis darstellt, für dieses Kind aber durchaus eins. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, habe ich schon Traumata erlebt? Dann ist ein leichteres Trauma, wie zum Beispiel einen Fahrradunfall, wenn ich eben in der Vergangenheit diesen schweren, schweren Autounfall hatte und dann habe ich einen Fahrradunfall, wo ich mir vielleicht das Schlüsselbein breche, wo kaum jemand eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln würde. Aber dann habe ich sie vielleicht. Und damals nach dem Autounfall hatte ich sie vielleicht nicht. Also dann ist einfach ein Ereignis zu viel zum Beispiel. Und ja, nicht jedes belastende Erlebnis ist schon ein Trauma. Das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, wenn wir das postulieren würden, würden wir unsere Coping-Strategien unterschätzen, ja, weil wir wachsen ja auch oft an belastenden Erlebnissen. Und das ist dann auch noch kein, also das macht dann nicht unbedingt eine Traumafolgestörung. Und nach einem potenziell traumatischen Ereignis kann man ein Trauma, also Trauma heißt Verletzung, eine Wunde erleiden, die wieder von alleine verheilt, wie sonst auch Wunden ja glücklicherweise auch ohne ärztliche Intervention verheilen können, können die auch ohne Trauma, also psychische Wunden auch ohne Traumatherapie von alleine verheilen, vielleicht eben auch unter Unterstützung der Freunde und lieben Menschen und Verwandten. Und wenn dann aber eine Belastung, eine akute Belastung, die normal ist. Ja, es ist normal, dass man nach einem Ereignis mal schlecht schläft und vielleicht noch Geräusche, Bilder so unwillkürlich auftauchen und man sie so ein Stück weit nochmal wieder erlebt. Das ist eine ganze Zeit lang noch normal, ein paar Wochen ist das völlig in Ordnung. Wenn es aber dann anhält, über 3 Monate, sagt man, dann geht es über eine akute Belastungsstörung hinaus. Und wenn man dann schnell Traumatherapie macht, dann ist das optimal, weil wenn man das schnell auflösen kann, dann entwickeln sich die ganzen Umwege, die man vielleicht macht, um dieser wunden Stelle auszuweichen. Die muss man dann gar nicht machen. Also zum Beispiel, wenn wir mal bei dem Autounfall bleiben, dass jemand dann auf einmal nicht mehr Auto fährt. Ja? Oder als Beifahrer schier unerträglich wird. Ja, das sind Dinge, die müssen sich gar nicht entwickeln, wenn man da schnell interveniert und schnell Unterstützung und Hilfe kriegt.
Wenn ich jetzt vielleicht, also ich bringe es mal auf die psychische Ebene, angenommen, ich bin 9 Jahre alt zum Beispiel und mache die Erfahrung, dass meine Eltern sich vielleicht wahnsinnig streiten. Vielleicht ist sogar einer der beiden Eltern gewalttätig und ich schaue als Kind zu. Ich komme in diesen Zustand der Hilflosigkeit. In dem Moment bin ich ressourcentechnisch nicht unterstützt. Also es ist niemand da, der das gerade vielleicht auch auffangen kann. Und diese Wunde ist also unverheilt und ich nehme sie mit. Du hast gerade schon gesagt, was dann passieren kann, ist, dass wir versuchen, dann unser Leben lang dieser Wunde irgendwie auszuweichen und dass es wie so eine Art vielleicht verdecktes Trauma ist. Mhm. Würdest du sagen, es ist sinnvoll, wenn man irgendwie so einen Verdacht für sich selber hat, da auch hinzugucken und sich da Hilfe zu holen, wenn sich immer so Muster in dem eigenen Leben wiederholen, zu schauen, okay, vielleicht ist da ein verdecktes Trauma, worüber ich mir selber gar nicht bewusst bin?
Ja, unbedingt. Also das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist ja so ein ganz typisches. Sehr, sehr viele wachsen ja auf mit Gewalt, ja, sei es verbaler Gewalt oder eben auch und körperlicher Gewalt. Oder und dann auch noch sexualisierter Gewalt. Da ist es absolut hilfreich, sich Unterstützung zu holen. Ja, also da diesem Kind, das man mal war, nochmal was zu ermöglichen, damit es heilen kann, das ist so segensreich für ein Selbst, für die Beziehungen, die man dann als Erwachsener lebt und natürlich, also die Beziehungen auf derselben Generationsebene und natürlich auch für Kinder, die da sein mögen. Ja.
Bevor wir jetzt gleich in das in sozusagen dein Lebensthema einsteigen mit den ererbten Wunden, habe ich noch eine ganz wichtige Frage zum Thema Traumata, und zwar kann es ja manchmal passieren, gerade wenn es ein verdecktes Trauma ist, wo wir uns vielleicht gar nicht darüber bewusst sind, dass wir diese Wunde haben und wir so gut da drin waren, die wegzudrücken, aus Angst davor, diesen Schmerz nochmal zu fühlen. Und jetzt passiert irgendetwas im Außen und dieses Trauma wird getriggert. Also plötzlich ist der Schmerz. Also plötzlich kommt es nach oben. Ich glaube, das kennt jeder irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise, in der Stärke oder vielleicht auch nicht so stark. Gibt es etwas, was man ganz akut tun kann, wenn man jetzt merkt, oder kommt jetzt gerade was hoch? Also wie zum Beispiel von deiner Klientin. Es hätte ja auch sein können, dass diese Erinnerung kommt und sie ist nicht bei dir in der Therapie gerade, sondern sie sieht was oder ne, irgendwas ruft es in einem hervor. Gibt es so eine Art Notfallplan, den man für sich selber anwenden kann, wenn man merkt, so, oh, da kommen jetzt gerade Emotionen hoch, die machen mir so eine Angst oder so einen Schmerz. Was würdest du sagen, kann man da selber vielleicht in den ersten 24 Stunden auch tun, um sich selbst zu schützen?
Das ist eine tolle Frage, ja. Freue ich mich drüber. Ja, also natürlich hilft oft, sich an jemanden zu wenden, dem man vertrauen kann. Mhm. Wenn es sowas gibt wie eine beste Freundin, einen besten Freund, ist das Gold wert. Ja, soziale Unterstützung sich zu holen in so einer Situation ist toll. Vielleicht auch zu fragen, gut, das ist jetzt in Corona-Zeiten alles ein bisschen schwierig, aber sowas zu fragen wie, darf ich heute Nacht bei dir schlafen oder kannst du bei mir schlafen? Ich möchte nicht alleine sein. Sowas ist sehr, sehr hilfreich, wenn man das abrufen kann. Und dann gibt es natürlich auch Übungen, die gut tun. Also ich persönlich bin eine große Freundin der Tresorübung. Das ist eine Übung, wo man das Belastende, was man erlebt hat, speichert, also auf ein Speichermedium, das ganz fantastisch ist, das eben nicht nur Bilder und akustische Reize speichern kann, sondern auch Gefühle, Gedanken, Körperwahrnehmung, Gerüche, Geschmack, alles kann gespeichert werden. Und dann kann man dieses Speichermedium entnehmen, imaginativ natürlich alles, und in einen Tresor legen, der absolut sicher ist. Mhm. Aus dem Tresor geht auch nichts verloren, weil unsere tieferen Bewusstseinsschichten sind nicht damit einverstanden, dass man etwas sozusagen wegwirft. Das machen die nicht. Das will ja geheilt werden. Also das kann man nicht loswerden. Aber man kann es speichern und weglegen, ablegen, sodass es nicht verloren geht und so auch natürlich tatsächlich der späteren Bearbeitung zugänglich ist. Und man kann gleichzeitig, wenn man es in den Tresor legt, auch noch die Botschaft damit verknüpfen, sobald es geht, werde ich mich dem zuwenden, was ich da gespeichert habe. Und daran muss man sich auch halten. Also man kann dann nicht sagen, oh, und jetzt die nächsten 20 Jahre lasse ich das da vergammeln. Das geht nicht, also dann kommt es auch wieder. Ja, aber
fantastisch. Ja. Toll, das heißt also angenommen, ich bin jetzt in der Situation, keine Ahnung, ich laufe über die Straße und ein Hund bellt mich irgendwie an und das triggert in mir ein altes Trauma, wo ich fast von einem Hund gebissen worden bin als Kind, jetzt ganz abstrakt. Und dann merke ich, okay, da kommen jetzt gerade ganz viele Ängste hoch und dann gehe ich nach Hause, setze mich auf die Couch und stelle mir vor, okay, ich speichere das jetzt auf einem Stick oder auf einer CD oder was auch immer, speichere all die Emotionen, all die Ängste, mach mein Safe auf, tu das da rein, mach den Safe zu, mach ein Notepad dran, so, sobald ich ready bin und meinen Therapeuten gefunden habe, mache ich den Tresor wieder auf und bis dahin bist du da safe. Und dann, okay, cool.
Ja, genau.
Danke fürs Teilen.
Ja, das freut mich auch, dass ich das teilen kann, weil es ist wirklich so eine praktische Übung und so einfach.
Ja. Also ich finde, die ist ja generell auch cool, also selbst wenn es nicht ein Trauma ist, also selbst wenn jetzt einfach gerade was kommt, ich meine, manchmal sind wir auch im Büro und wir merken, da kommt jetzt gerade irgendwie so eine Emotion und man denkt, okay, ich sollte jetzt nicht anfangen zu heulen, weil ich irgendwie in 5 Minuten ein Meeting habe, kann man das ja auch machen, ne? Dass man sagt, okay, kurz alles einmal einspeichern. Hier ist jetzt gerade der Hund, sorry, im Hintergrund, ich hoffe, es ist nicht zu laut. Alles einmal irgendwie einspeichern und dann später wieder rausholen, wenn ich zu Hause bin, geht ja auch. Ne? Also cool, danke, super Übung. Schön. Okay, gut. Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal so einen ganz guten, groben Rundumriss. Natürlich ist das Thema viel, viel komplexer und viel, viel tiefer. Aber ich denke, alle, die da ja auch noch tiefer mit einsteigen wollen, zum einen im Idealfall suchen sie sich einen Therapeuten. Und natürlich kann man ja auch deine Bücher dazu lesen oder mit dir in Kontakt treten. Zu dem Thema geerbte Wunden. Also das eine, was ich schon mal total schön finde, was du vorhin gesagt hast, wo bei mir es gerade auch noch mal so Klick gemacht hat, ist Trauma. Kommt es aus dem Griechischen, das Wort? Oder woher kommt es?
Ja.
Und bedeutet Wunde?
Ja.
Ja. Und das allein das finde ich schon so schön, weil ich finde, das nimmt dem, also weil zum Beispiel, wenn ich an Trauma denke, denkt man an sowas Unreparierbares irgendwie so ein bisschen, ne? An sowas, was so, das würde dich jetzt dein Leben lang begleiten quasi. Aber ich finde, wenn man es sieht als eine Wunde, als eine Schnittwunde in der Seele oder auf der geistigen Ebene oder auf der emotionalen Ebene, dass man auch sehen kann, natürlich ist es eine Wunde und die kann geheilt werden. Und ja, vielleicht bleibt eine Narbe, aber die Wunde selbst, das Trauma kann geheilt werden. Und ich finde, allein das Bild ist ja schon total heilsam. Also ja, deswegen danke da fürs Teilen. Und wir wollen ja heute jetzt vor allen Dingen über das Thema sprechen, dass wir nicht nur Trauma in unserem eigenen Leben erfahren können, sondern, du hast es vorhin schon kurz erzählt, dass wir auch Traumata übernehmen können von Menschen aus, das würde ich jetzt auch nochmal fragen, Menschen, die uns besonders nahe stehen. Also gibt es wie so eine Art Generationenfeld, auf das das zugreifen kann? Oder können wir zum Beispiel auch ein Trauma übernehmen von jemandem, den wir gar nicht kennen? Also vielleicht kannst du da einmal drauf eingehen.
Vielleicht noch mal einmal kurz zurück zu der Wunde und dann gerne. Ich denke gerne in Bildern. Und von daher finde ich auch wirklich sehr mutmachend mit der Wunde. Es gibt Wunden, die sind vielleicht durchaus tief, aber verheilen von alleine. Und es gibt Wunden, die brauchen die Wundversorgung. Mhm. Ja? Und natürlich, da ist es ähnlich wie bei einer seelischen Wunde. Je schneller man kommt, umso leichter ist die Wundversorgung. Gegebenenfalls muss genäht werden und gereinigt, ja, dass die Wunde eben nicht sich infizieren kann. Vielleicht muss man da auch noch, was weiß ich, eine Schiene machen, damit die Wunde auch ruhig gestellt ist. Aber die kann dann schön verheilen. Und wenn es schon eine ältere Wunde ist, dann ist es oft ein bisschen aufwendiger, aber auch das kann verheilen. Ja? Und da ist EMDR eben auch, das war noch der andere Faden, den ich noch im Kopf habe, da ist EMDR so ein bisschen wie die Naht, die Wunde dann auch so, also eigentlich in so eine Position bringt, dass dann die Selbstheilungskräfte wieder zur Heilung führen können. Denn das ist bei der körperlichen wie bei der seelischen Wunde gleich. Es sind die Selbstheilungskräfte, die letztlich die Heilung herbeiführen.
Total schön. Bei EMDR, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, Eye Movement Desensibilization Reprocessing oder wie so ist es oder wie ist nochmal die
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, also Augenbewegung, Desensibilisierung und Verarbeitung.
Und magst du ganz kurz nochmal erklären, wie das funktioniert, weil der Begriff, ich weiß jetzt nicht, ob sich da jeder was drunter vorstellen kann.
Nee, das ist schon ein ziemlicher Bandwurm, also Wortbandwurm. Aber da steckt schon viel drin von dem, was es ist. Und zwar werden tatsächlich, also es gibt so ein Vorgehen, man sucht sich ein besonders belastendes Ereignis, also oder meistens ein Trauma eben, ein traumatisches Ereignis, guckt, was ist der schlimmste Moment gewesen und guckt dann nach den Selbstüberzeugungen. Also zum Beispiel, ich bin selber schuld oder ich habe es nicht anders verdient, ich bin nicht liebenswert, ich bin schlecht, solche Dinge. Und dann guckt man danach, was möchte man denn lieber von sich denken können. Sowas wie, ich bin unschuldig oder ich bin gut so, wie ich bin oder sogar ich bin liebenswert oder Also solche schönen Sätze, die sind dann aber in der Regel zu Anfang noch nicht besonders wahr. Und dann fragt man, wie wahr ist denn der Satz schon? Und mit dem Satz, der komplett unwahr ist, sollte man möglichst nicht starten. Also so ein klein bisschen Hoffnung, so ein ganz klein bisschen wahr sollte er schon sein. Und man guckt nach den verknüpften Gefühlen, also mit diesem Ereignis verknüpften Gefühlen und nach der emotionalen Belastung und wo man die im Körper spürt. Und dann passiert eigentlich ein Prozess, ein hochassoziativer Prozess, der durchaus Verwandtschaft mit dem Träumen hat. Also man guckt dann den Fingern, in der Regel den Fingern der Therapeutin, des Therapeuten hinterher. Jetzt in Corona-Zeiten habe ich mir zum Beispiel eine Lichtleiste angeschafft, damit man den nötigen Abstand noch wahren kann. Und die Patienten sind zu meinem Verwundern begeistert. Die finden das sehr schön, sich die Farben aussuchen zu können. Und dass das so, das ist natürlich total neutral. Ja, wohingegen, wenn ich meine Finger bewege, sie von meinem Gesicht, das macht man schon so seitlich, sodass sie das Gesicht nicht unbedingt sehen, aber sie sehen es doch noch etwas mehr als mit dem Lichtbalken. Und dann sehen sie mir halt auch an, natürlich bin ich auch manchmal mit erschüttert von dem, was meine Patientinnen da erlebt haben. Und dieses Licht ist halt so ganz neutral, das finden die meisten ganz gut. Und dann hat man eine gewisse Dauer, meistens ist das so eine halbe Minute etwa, aber man merkt auch, man sieht so ein Gesicht auch meistens an oder die Patientinnen geben auch Rückmeldungen. Jetzt ist so ein Bogen zusammen Ende gekommen, dann hält man inne. Und dann lasse ich mir kurz sagen, was war, kurz, weil man will gar nicht in diesen Gesprächstherapie-Modus kommen, sondern will in diesem assoziativen Heilungsprozess bleiben. Aber so ein bisschen Info brauche ich natürlich schon, um zu gucken, braucht da jemand Unterstützung? Also damit ich eben auch gegebenenfalls dann sozusagen die Intervention geben kann, die dann nochmal weiterbringt, ne? Wie so eine Seilschaft. Und manchmal muss man auch mal am Seil ziehen, damit der oder die andere den nächsten Schritt gut gehen kann. Und dann irgendwann mal kommt nichts Neues mehr und dann guckt man wieder zum Anfang, ob da vielleicht noch Belastung da ist. Und das macht man so lange, bis keine Belastung mehr da ist. Also es ist, ich muss sagen, ich mache das jetzt seit 20 Jahren EMDR. Genau, seit 2001. Und es ist immer wieder ein Wunder. Es ist unfassbar, dass man wirklich schafft, diese alten, zum Teil verkrusteten Wunden zu heilen. Ja, bis dann keine Belastung mehr kommt. Und dann ist in der Regel auch der positive Satz wahr geworden. Der wird dann noch verankert und das nächste Mal frage ich dann natürlich, wie ist es Ihnen ergangen und wie ist es jetzt, wenn Sie an die Belastung denken? Und im günstigen Fall ist dann tatsächlich mit einer Sitzung so eine Geschichte, ein altes Trauma geheilt.
Ich habe damit auch mal eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Es war bei mir ein Erlebnis, was ganz schambehaftet gewesen ist. Und ich war damals auch bei einer Therapeutin und für alle, die das halt auch noch nie gemacht haben, es ist wirklich so, man folgt quasi, also du gehst in dieses Gefühl nochmal zurück, in das belastende Gefühl und du folgst quasi mit den Augen dieser Bewegung, sodass sich diese Augen so bewegen. Also von links nach rechts für alle, die uns gerade nicht sehen, sondern nur hören. Und über diese Bewegung der Augen in Kombination mit dem Gefühl, mit dieser Störung quasi, mit dieser emotionalen, traumatischen Belastung, löst es sich dann nach und nach auf. Also es war für mich auch, ich war danach auch so, ich krieg's nicht mehr. Also ich komme nicht mehr an das Gefühl, es ist einfach weg. Und ich fand das so spannend und ich weiß auch nicht, ob das wirklich funktioniert. Also bei mir funktioniert es, aber ich mache das manchmal auch einfach bei mir selbst, wenn ich merke, dass dass mich etwas sehr belastet, dass ich einfach die Augen zumache und in das Gefühl gehe und nach rechts und links. Und ich habe schon das Gefühl, dass mir das manchmal schon hilft, Dinge, die jetzt nicht so schlimm sind, wo ich einfach mit mir das machen kann. Kannst du vielleicht ganz, ganz kurz nur darauf eingehen, weil ich glaube, für manche klingt das jetzt gerade so ganz strange, dass man sagt, okay, du bewegst deine Augen nach links und rechts und folgst einem Finger und das Gefühl geht weg. Inwiefern ist die Verbindung von der Augenmuskulatur mit dem Gehirn so, dass das diesen Effekt erzeugt?
Ja, ach, das ist total spannend. Seit letztem Jahr wissen wir da mehr. Für alle, die, ach, das könnte man auch verlinken, Psychotherapie im Mausmodell. Das ist wirklich toll. Da haben japanische Forscher haben herausgefunden, dass also welche Bahnen da wichtig sind. Und zwar haben die einen Versuch gemacht. Die haben, also über Tierversuche kann man sich natürlich sehr streiten. Trotzdem war das eine sehr bewegende Erkenntnis für die EMDR-Gemeinde. Die haben Mäuse mit dem klassischen konditionierten Reiz untersucht, also Ton und einen kleinen Stromschlag zusammengegeben. Und dann passiert Folgendes, wenn man dann nur noch den Ton gibt, geraten die Mäuse in Schreckstarre. Und das kann man gut messen, weil das eine gewisse Zeit dann eben dauert. Die wird gemessen. Und wenn man den Ton immer wieder gibt, verlernen die Mäuse, also verlernen die meisten der Mäuse diese Schreckstarre. So, jetzt hat man die einfach ohne irgendwas untersucht. Wie lange brauchen die, bis die das verlernen? Und es verlernen auch nicht alle. Und dann hat man noch drei weitere Versuchsanordnungen gemacht mit unterschiedlichem Licht. Einmal hat man, glaube ich, Flackerlicht gemacht, einmal Dauerlicht und einmal immer da, wo das Näschen von der Maus war, links, rechts Licht. Und wenn die sich gedreht hat, dann da wieder. Und man hat, die waren signifikant besser im Verlernen, diese Mäuse, die EMDR gekriegt haben. Also sowas Ähnliches.
Ja. Mäuse EMDR.
Genau. Und dann hat man festgestellt, das hängt mit einer Aktivierung in der Vierhügelplatte zusammen. Und die Vierhügelplatte ist unter anderem für Augenbewegungen zuständig. Aber auch, man vermutet auch, dass die beteiligt ist, wenn wir so entspannt aufmerksam sind. Und das hat man dann nochmal getestet, indem man geguckt hat, wenn man das unterbindet, dass die Bahnen dahin gehen, dann waren die Mäuse genauso schlecht im Verlernen wie die, die keinen Lichtreiz hatten. Also das ist wirklich ein Beweis, dass da offensichtlich die Augenmotorik mithilft. Und ich glaube jetzt mal ein bisschen weniger wissenschaftlich, es leuchtet auch einfach ein, unser Traumschlaf dient ja ganz klar der Selbstheilung. Und wenn Schlafforscher wissen wollen, träumt jemand oder nicht, dann gucken die sich die Augenbewegungen an. Weil wenn wir träumen, machen wir Augenbewegungen. Die Rapid Eye Movement Phase, REM, die Band, ist danach benannt. Ne? Also die Augenbewegungen beim Träumen. Und das ist offensichtlich für dieses Heilen von Belastungen bis zum gewissen Grad essentiell. Denn Menschen, die man hindert am Träumen, die werden krank.
Toll. Ach, wirklich?
Ja. Die werden psychisch krank. Irgendwann fangen die an zu halluzinieren, wenn man sie immer weckt, sobald sie träumen.
Ach, Wahnsinn, das wusste ich gar nicht. Krass. Ja, danke nochmal fürs Teilen. Also für alle Menschen, die da gerne auch für sich vielleicht noch eine Therapieform suchen, ich kann es nur sagen, bei mir hat das wirklich unglaublich gut funktioniert. Du sagst, seit 20 Jahren arbeitest du damit. Also es ist wirklich eine tolle Technik. Danke, dass du das auch nochmal vorgestellt hast. Mhm. So, und jetzt aber geht's los mit deinem Steckenpferd. Und zwar ja wirklich ererbte Wunden und Trauma, die wir auch von anderen übernehmen können. Ich finde, das ist insofern ein wahnsinnig spannendes Thema, als das, ich glaube, dass es für Menschen hilfreich ist, wie du selber gesagt hast, dass du diesen Traum hattest von deinem Vater und dieser Schmerz immer wieder gekommen ist, der sich ja auf dein Leben auch auswirkt, aber du gar nicht wusstest, was hat das mit dir zu tun. Vielleicht kannst du da auch noch mal aus deiner eigenen Geschichte erzählen, wie hast du das dann für dich auch auflösen können? Also wie hast du dieses Trauma deines Vaters dann in dir verarbeiten können?
Ja, also zunächst noch mal, wir können tatsächlich, also es gibt so unterschiedliche Schienen. Es gibt offensichtlich etwas Epigenetisches, also auf der Ebene nicht der Gene selber, sondern gewisser Schaltstellen, wo dann jeweils die nachfolgenden Gensequenzen abgelesen oder nicht abgelesen werden. Auf dieser Ebene gibt es etwas, was ich über viele Generationen weitertragen kann. Bis zu 3-4 Generationen hat man im Tierversuch so eine Weitergabe feststellen können. Und das ist dann auch tatsächlich verknüpft damit, dass Menschen, die, also sowohl bei Tieren hat man das gesehen, als auch bei Menschen konnte man nachweisen, dass tatsächlich, wenn da die Eltern oder Großeltern traumatisiert waren, das Risiko selber im Gefolge eines potenziell traumatischen Ereignisses eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, größer ist, signifikant größer. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich Inhalte nur über die Einfühlung vermitteln. Also über den direkten Kontakt. Also da ist nicht die Großtante Irmi, die im Ersten Weltkrieg verschüttet wurde und hinterher gestorben ist, die man nie kennengelernt hat. Von der kann man das Trauma nicht übernehmen. Also es wird in der Regel von Kindern, die sich bemühen um ihre Eltern, aufgenommen. Meistens auch tatsächlich mit einer ausreichend guten Beziehung. Ja. Da ist das Kind bemüht, es der Mama, dem Papa leicht zu machen. Und ein Kind denkt dann, ach, also denken klingt so bewusst, also es ist ja ziemlich unbewusst, aber ein Kind ist dann bereit, diese Last so aufzunehmen. Über die Einfühlung nimmt ein Kind das dann an. Und dann landet es womöglich eben bei der Tochter, dem Sohn.
Das heißt, es muss noch nicht mal darüber gesprochen worden sein, sondern das ist etwas, was auf einer Ebene, auf einer auch nicht kommunikativen Ebene stattfinden kann, dass das Kind, also du hattest vorhin deine Patientin, wo du gesagt hast, sie hat den Schmerz ihrer Mutter übernommen, deren Sohn gestorben war, also ihr Bruder. Mhm. Also ich weiß es nicht, da hatte die Mutter der Tochter davon erzählt oder wusste sie das gar nicht und hat den Schmerz einfach übernommen?
In dem Fall hatte sie gewusst, dass es diesen Bruder gab. Aber es gibt auch ererbte Wunden, wo gar nichts erzählt wird, wo nur geschwiegen wird. Und ich habe immer so das Bild und netterweise habe ich auch von einer Künstlerin die Erlaubnis bekommen, dieses Bild zu nutzen von einem Scherenschnittdrachen, der sich ja nur vermittelt über die Aussparungen. Ja? Und dann gibt es noch so einen bunten Drachen, das sind die erzählten Geschichten, die sind dann auch oft nicht sehr detailreich, so ein bisschen holzschnittartig. Aber der Scherenschnittdrache, der vermittelt sich darüber, dass, wenn irgendein Thema kommt, der Fernseher ausgeschaltet wurde. Oder wenn über etwas aus der Schule berichtet wurde und das war ein heißes Thema, zum Beispiel für die Mutter oder den Vater, dann hat vielleicht die Mutter nur noch Löcher in die Luft gestarrt, war nicht mehr da. Ja, weil das vielleicht ihr eigenes Trauma getriggert hat. Und tatsächlich ist es verblüffend, wenn Menschen dann diese ererbten Traumata bearbeiten, dass sie oft eine Detailgenauigkeit im traumatherapeutischen Prozess erreichen, die absolut verblüffend ist. Und wenn es dann die Möglichkeit gibt, hinterher noch vielleicht mit einer Schwester der Mutter oder vielleicht lebt die Mutter noch, ja, also mit der zu reden. Und die ist vielleicht inzwischen auch durch einen Prozess gegangen, dass sie mehr erzählen kann oder vielleicht auch denkt, sie muss nicht mehr alles verschweigen, ihre Tochter ist jetzt groß, ja, dann ist es verblüffend, wie genau das ist.
Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich meine, für mich ist es, ich bin ja sehr auch, ich sage mal, mit der geistigen Welt da verbunden. Für mich gibt es da ja keine, mich überrascht sowas nicht, dass wie was da einfach auf der geistigen Ebene ja auch alles stattfindet und oder auch auf der seelischen Ebene wieder Informationen und Bilder auch weitergegeben werden und weiter ja in uns weiterleben in Generationen. Du hast vorhin, ich würde da einmal kurz diesen Bogen nochmal schlagen, du hast nämlich vorhin was ganz Wichtiges gesagt, als wir über diesen Tresor gesprochen haben, da hast du gesagt, unsere tieferen unterbewussten Schichten, die wollen nicht, dass wir irgendwas gar nicht bearbeiten oder dass wir so es einfach weglöschen oder wegschieben und sagen, nee, hat gar nie existiert, sondern irgendwie gibt es schon was in unserer menschlichen, ja, in unserem menschlichen Sein, was heilen möchte. Und glaubst du, dass es deswegen auch damit zusammenhängt, dass quasi ein Trauma weitergegeben wird, damit es wirklich gelöst wird und auch aus diesem Familiensystem quasi raus kann?
Ja, das ist eine gute Frage. Also leider ist es ja so, wenn ich sozusagen das Trauma meines Vaters bearbeite, dann ist mein Vater trotzdem nicht heil. Aber mein verinnerlichter Vater ist dann heil.
Spannend.
Ja.
Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen?
Ja.
Das finde ich sehr spannend.
Also, ich finde das ganz wichtig, sich klar zu machen, das ist, ne, wir haben ja alle von unseren wichtigen Bezugspersonen so Introjekte, nennt man das in der Sprache der tiefenpsychologischen Therapie, also so innere Bilder haben wir von unseren wichtigen Bezugspersonen. Das kennt jeder, da weiß man genau, meine Mutter würde jetzt das und das sagen oder da hätte jetzt mein Vater so und so gelacht. Ja, das weiß man einfach, weil man die ja so intensiv so viele Jahre erlebt hat. Und wenn das jetzt eine Mutter, ein Vater, natürlich können es auch Großeltern sein, wenn die einem sehr nahe stehen, wenn jetzt so eine wichtige, innige Bezugsperson traumatisiert war, dann hat man oft sogar zwei Introjekte. Vielleicht die heile Mutter und aber die Mutter, die dann da die Löcher in die Luft starrt, die irgendwie nicht mehr da ist, wo man an ihr zupfen muss, damit die einem mal wieder Antwort gibt. Und wenn man, also und diese Bilder, die tragen wir dann in uns. Ja? Und wenn da ein traumatisierter Vater, eine traumatisierte Mutter ist in einem, dann macht das eben gegebenenfalls Symptome. Also das kann sogar richtig heftige Symptome machen, bis hin zum Vollbild von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Es kann das Menschenbild verändern, die Welt, das Weltbild. Und oft steht das dann so nebeneinander. Also ich erinnere mich gut an eine Patientin, die sagte, und manchmal übermannt mich eine düstere Sicht von der Welt und den Menschen. Das ist nicht meine. Das war in dem Fall die Sicht von ihrem Vater, der als Kriminalkommissar Tag ein, Tag aus nur mit Verbrechen zu tun hatte und der durch seine Arbeit, aber auch in der Kindheit, schwer traumatisiert war. Und diese traumatisierten, wichtigen Bezugspersonen, die können eben in uns heilen. Und das verändert ganz viel, weil dann wird auf einmal aus einem traumatisierten Vater ein geheilter, ehemals traumatisierter Vater, der den Rücken stärkt zum Beispiel. Und oftmals kommt dann auch sowas wie also in der Arbeit, und dazu sage ich natürlich gleich noch was, aber oft kommen da auch nochmal Botschaften an die, ich sag mal, Primärpersönlichkeit. Ja.
Spannend. Wahnsinn. Ich würde gerne nochmal auf deine eigene Erfahrung zurückgehen, weil ich glaube, das ist das, wo du selber wahrscheinlich auch am allermeisten drin bist, weil du es selber erlebt hast. Du hast erzählt, dass es für dich lange Zeit so war, dass du diese Albträume hattest oder also 5 bis 10 Mal im Jahr diese Bilder von deinem Vater, wie er, du hast gesagt, eine Erschießung überlebt hat.
Jein, ich habe geträumt. Ich habe geträumt, dass ich auf der Flucht bin, dass ich mit Freundinnen, Freunden irgendwie in Gefahr bin, dass da irgendwie sowas, also Erschießung in unterschiedlichsten Varianten von Pfeilen bis hin zu wirklich Gewehrschüssen. Ich habe geträumt, dass mir liebe Menschen getroffen sind und sterben. Ich habe geträumt, dass ich getroffen bin und sterben muss. Und ich bin natürlich immer aufgewacht. Also da konnten die Selbstheilungskräfte, die sonst im Traumschlaf ja segensreich wirken, die kamen nicht weiter. Also das ging nicht alleine. Das hat die Selbstheilungskräfte überfordert. Und ich habe erst, als ich das mit dieser Patientin erlebt habe, verstanden, aha, meine Albträume, die könnten doch, die passen doch eins zu eins auf das, was mein Vater erlebt hat. Wo ich im Nachhinein auch denke, warum ist das nie erkannt worden? Es ist, also in dem Fall war es wirklich nicht schwer. Also ich habe manchmal Patientinnen und Patienten, wo man echt ein bisschen Forschergeist haben muss und suchen muss. Aber da hätte man jetzt, also das war so einfach. Ja, ja, naja.
Manchmal sind es die offensichtlichen Dinge, die wir nicht erkennen, ne? Wenn es direkt vor der Nase ist. Ja, ja. Klar.
Ja, und ich habe dann, ich habe ja erzählt, ich komme aus so einer Arztfamilie. Insofern, ich war schon immer sehr begeistert von den Pionieren der Medizin und halte ganz viel davon, wenn es irgendwie geht, dass man auch Sachen im Selbstversuch nochmal überprüft. Und habe dann damals das, was ich mir überlegt habe, was da helfen könnte, einem Kollegen vermittelt. Hab dem erklärt, mal, ich habe mir das und das gedacht, würdest du das mit mir machen? Das war damals noch in einer Zeit, in der wir ganz viel in der Peer Group gegenseitig EMDR geübt haben und miteinander gemacht haben. Und der Kollege hat sich das erklären lassen und natürlich, ja klar, macht er. Und dann haben wir Folgendes gemacht, und das ist eben der Ansatz, den ich entwickelt habe, dass man diesen traumatisierten inneren Akteur auf der inneren Bühne nach vorne bittet. Ja? Und die anderen Anteile, die sonst vorne sind, die gehen mehr so in den Chorraum. Die sind dann so hinten und begleiten, je nach Interesse und Vermögen, diesen Prozess. Gibt manchmal natürlich auch innere Kinder und so, die spielen dann lieber in der Zeit. Aber die Interesse haben, die es auch können, die wollen, die dürfen durchaus so im Hintergrund dabei sein. Und der traumatisierte Akteur oder die traumatisierte Akteurin geht nach vorne und arbeitet mit EMDR. Also in dem Fall mein Vater, so wie ich ihn kennengelernt habe, der seine Erschießung ihren überlebt hatte, der hat in mir vorne Platz genommen und sein Trauma bearbeitet.
Wow. Und hattest du dann auch wirklich richtig das Gefühl, als würde quasi dein Vater durch dich hindurch sprechen?
Total. Das war so witzig. Ich saß auf einmal so, wie der saß, mein Vater. Also hat nur noch gefehlt, ich bin absolute Nichtraucherin und mein Vater hat gerne geraucht. Hat nur noch gefehlt, dass ich nach einer Zigarette gefragt habe.
Wahnsinn, spannend. Also total schön. Ich kenne das sozusagen wirklich ja von Familienaufstellung, also wo man es im Außen aufstellt. Aber es ist natürlich auch total kraftvoll, das wirklich im Innen aufzustellen und dann mit EMDR da dran zu arbeiten. Wie war es dann danach? Also hattest du in der Session selbst für dich auch nochmal eine Erkenntnis, die dir vielleicht vorher gefehlt hat, wo du noch mehr verstehen konntest? Und wie hat es sich dann danach angefühlt?
Ja, ich hatte durchaus manche Erkenntnisse, wo ich so dachte, ach, das ist interessant. Zum Beispiel das, was wir so oft finden bei Traumatisierten, mir war nicht klar, dass das auch für meinen Vater ein Thema war, dass traumatische Situationen sind ja in der Regel dadurch definiert, dass sie uns ein Gefühl von Ohnmacht geben. Und also Ohnmacht scheint das Gefühl zu sein, was man keinesfalls haben will. Also lieber alle möglichen anderen unangenehmen Gefühle als Ohnmacht. Und ein unangenehmes Gefühl, was dann noch besser ist, sind Schuldgefühle. Also dann fühle ich mich lieber schuldig, als dass ich mich ohnmächtig fühle. In der Situation hilft das auch, weil wenn ich Schuld habe, dann bin ich nicht ganz so ausgeliefert. Also, oder mit Schuld. Dann, ne, im Umkehrschluss, dann kann ich ja auch was tun. Das war mir nicht so klar, aber ich glaube, dass mein Vater tatsächlich da auch Überlebensschuldgefühle hatte. Ja, weil nämlich sein bester Freund bei dieser Erschießung nicht wieder aufgestanden ist. Und das war mir so nicht klar. Das fand ich schon eine sehr interessante Erkenntnis. Und dann so in diesem Prozess gab es dann eben so eine gerade Rückung. Also dass so klar wurde, ja, wer trug denn die Verantwortung? Also ganz sicherlich nicht mein Vater. Ja. Und das Interessante ist tatsächlich, das war 2004. Dass ich mit dem Kollegen gearbeitet habe, eine Sitzung sozusagen im Tausch gegen eine, die ich mit ihm gemacht habe, zum anderen Thema. Und seitdem habe ich die Albträume nicht mehr.
Wahnsinn.
Nie wieder.
Wahnsinn. War dein Vater selbst zu dem Zeitpunkt noch am Leben?
Leider nicht mehr. Also ich hätte dem so gegönnt, dass er EMDR kennenlernt.
Wahnsinn, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Also ich glaube gerade auch für die Generation, die Kinder, die direkt auf die Kriegsgeneration gefolgt ist, ist das, glaube ich, gerade auch nochmal so wertvoll, da auch nochmal reinzufühlen und reinzugucken, weil ich glaube, es gibt so viele Menschen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben von den eigenen Eltern, die so schwer traumatisiert worden sind in dem Zweiten Weltkrieg, ja auf beiden Seiten. Und ja, also vielen, vielen Dank fürs Teilen. Wenn gibt es eine Art, wie ich herausfinden kann, ist es mein Trauma oder ist es eine geerbte Wunde?
Ererbt. Mhm. Also ja. Ich sag ererbt, weil ich sozusagen aus der Richtung derjenigen gucke, die so versucht hat, es leicht zu machen und zu sagen, ne, ich fühle mich in dich ein. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Ja, die Frage war, wie ich herausfinden kann, ob es eine ererbte Wunde ist oder eine eigene. Also, oder müssen wir es überhaupt wissen? Also ist es überhaupt so relevant?
Ja, also aus meiner Sicht ist es sehr relevant, weil man muss einfach wissen, womit man arbeiten will. Und Ja, also es gibt viele Gemeinsamkeiten. Ja, es gibt, es kann unwillkürlich einschließende Erinnerungsfragmente geben. Das können Bilder, Geräusche, Gerüche, Körperwahrnehmungen sein. Es kann eine emotionale Belastung geben. Es können Symptome von Überwachheit, also ich muss immer aufpassen, vorliegen. Und es können auch Symptome von Untererregung entstehen, sowas wie, also dann eher so in so eine depressivere Richtung. Aber der große Unterschied ist, meistens sind die Symptome bei ererbten Wunden tatsächlich milder. Ja, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und sie passen nicht zum eigenen Leben. Also sie passen aber super gut zum Leben der Mutter oder des Vaters. Ja, diese Themen, die da in der Symptomatik sich darstellen. Und in der Regel werden die eigenen, also die durch eigene Traumatisierung verursachten Symptome, da hat man schon das Gefühl, das gehört auch zu meinem Leben. Das ist nicht fremd. Ja, da gibt es auch Ausnahmen, aber das ist eher selten. Und bei den ererbten Wunden merkt man, es ist irgendwie nicht meins. Also es hat so ein fremdes Element.
Also ich nehme es zwar in mir wahr, aber ich merke, es gehört irgendwie nicht zu mir. Ja. Kann ich gut nachempfinden. Spannend.
Leicht ist es trotzdem nicht, weil es natürlich auch Überschneidungen geben kann. Ja, also es ist gar nicht selten so, dass Kinder ähnliche Dinge dann auch erleben wie ihre Eltern. Ja, da muss man sagen, die eigene Verwundung hat Vorrang. Und ach ja, genau, noch ein Faden von vorhin. Das sind ja in der Regel Menschen mit ererbten Wunden sind in der Regel sehr, sehr fürsorgliche Kinder. Und dann kommen auch hin und wieder Menschen zu mir, die mit den Traumata der Mutter, des Vaters arbeiten möchten, damit die Mutter oder der Vater heil wird. Aber das geht eben nicht. Also dass man sozusagen aus Fürsorge für die Mutter mal sagt, so jetzt arbeite ich das mal alles auf. Das nützt nur der Verinnerlichung.
Kennen wir uns nur selbst, ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu verstehen. Das war auch für mich ganz, ganz wichtig zu sehen. Jeder hat auch so seinen eigenen Weg, ne? Und für manche ist es wichtig, das in dem Leben auch aufzulösen und für manche aber auch nicht. Und das dann, finde ich, auch für sich gehen zu lassen und zu sagen, ich heile das, was ich bei mir heilen kann. Aber was du gerade auch gesagt hast, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass das Trauma in meiner Mutter oder in meinem Vater geheilt wird. Alles, was ich tun kann, ist es in mir zu heilen. Und alles andere übersteigt meine Kompetenz, also einfach als Mensch quasi. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, weil ich finde, das befreit einen auch total. Ich bekomme so viele Nachrichten auch von Menschen, die mir schreiben, meine Mutter ist schwer depressiv oder mein Vater oder, ne, oder mein Partner und ich will ihn oder sie so gerne heilen oder was, weil ich, ne, ich weiß nicht, was ich tun kann und es belastet mich selbst so sehr. Und ich finde, es ist dann auch ganz, ganz wichtig für sich zu wissen, man kann natürlich das Beste tun, um die Person zu unterstützen, aber man selbst ist nicht dafür verantwortlich, ob die Person sich tatsächlich dafür entscheidet, zu heilen oder nicht. Ja.
Ja. Ja.
Ach, Katharina, es ist so spannend. Ich würde am liebsten tagelang mit dir weitersprechen. Ich habe eine Frage, die stelle ich all meinen Interviewgästen. Und zwar, stell dir vor, du lebst ein ganz, ganz erfülltes, ganz langes, wunderschönes Leben. Du wirst noch mit tausenden Menschen arbeiten und dieses Wissen noch weiter in die Welt bringen. Und dann irgendwann kommt der letzte Tag in deinem Leben und ich würde zu dir kommen und würde sagen, Katharina, es gab ein kleines Problem, deine Bücher sind gelöscht worden, deine Webseite ist gelöscht worden, es ist alles weg. Aber ist nicht schlimm, weil ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du könntest jetzt auf dieses weiße Blatt Papier drei Weisheiten schreiben, wenn du wüsstest, sonst bleibt nichts in der Welt von all dem, was du gesagt hast. Was würdest du dir wünschen, was die Menschen wissen? Oder was würdest du ihnen gerne mit auf ihren Weg geben?
Also als erstes sicherlich das, was ich auch in meinem Buch geschrieben habe. Nur was wir kennen, können wir erkennen. Und nur was wir erkennen, können wir heilen. Und es lohnt sich immer, sich den Schrecken aus der eigenen Vergangenheit oder auch der ererbten Schrecken gewahr zu werden, denen zu stellen, weil Heilung ist immer möglich. Und dann vielleicht noch so was Allgemeines wie begegne der Welt und allem Lebenden mit Liebe.
So schön. Vielen, vielen Dank. So schön. Richtig toll. Also gerade auch, dass Heilung immer möglich ist. Ich finde, es ist so wichtig, sich das vor Augen zu führen. Und da hätte ich zum Abschluss noch eine Frage, weil ich glaube, dass manche Menschen auch so eine gewisse Angst oder vielleicht Scham davor haben, zu einem Therapeuten zu gehen oder zu einem Psychologen zu gehen, weil sie denken, oh, wenn ich das jetzt mache, gestehe ich irgendwie ein, dass ich verletzt bin oder diese Wunde in mir trage und das vielleicht, also es in Deutschland ja auch manchmal so ein bisschen so dieses, so dieses Gefühl gibt, wenn du zum Therapeuten gehst, dann stimmt irgendwas mit dir nicht, so ungefähr. Und das will man ja nicht, deswegen geht man dann nicht hin. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht auch nochmal sagen, wie sinnvoll das ist und wie hilfreich eben auch. Ich meine, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es hilft natürlich absolut, weil du ja auch schon gesagt hast, dass es so wertvoll ist, sich auch seiner eigenen Vergangenheit zu stellen und nicht davor wegzulaufen, weil sonst sind wir unser Leben lang auf der Flucht. Vielleicht kannst du für alle, die so überlegen, sollte ich vielleicht mal oder nicht, vielleicht hast du da noch ein paar Gedanken, die einen vielleicht ermutigen können, da auch hinzugehen. Jetzt gerade vielleicht auch während Corona, welche Möglichkeiten habe ich?
Ach ja, das ist gut, dass du darauf noch mal eingehst. Ja, also erstens mal ist Corona ja nun wirklich eine Zeit, in der, das hatten wir ja, glaube ich, zu Anfang schon, wo viel getriggert werden kann. Und ich weiß, dass ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen Therapie über Videosprechstunde anbieten. Ich war da zu Anfang, also ich mache das auch seit März letzten Jahres. Und ich dachte zu Anfang, das kann nicht gehen. Aber es geht fantastisch. Ja, es geht wirklich gut. Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eben mit genug Abstand und mit Reinigungsgerät und Masken auch persönlich miteinander zu arbeiten. Das machen die Kolleginnen und Kollegen sicherlich alle unterschiedlich, je nachdem, welche Räumlichkeiten die auch zur Verfügung haben und auch vielleicht auch eigene Gefährdungen oder nicht. Ich habe jedenfalls den Eindruck, es ist im Moment sogar vielleicht ein bisschen einfacher, Therapieplätze zu kriegen. Warum auch immer, wahrscheinlich auch deswegen, weil Therapeuten nicht mehr Urlaubsabwesenheitszeiten haben.
Voll verfügbar. 24/7. Super.
Genau. Und ich kann nur Mut machen. Und ich finde wichtig, ganz egal, was jemand gelernt hat, was da alles an Zertifikaten und Weiterbildungen jemand gemacht hat, das A und O ist, dass die Chemie stimmt. Ich meine, wenn man Therapie macht, man geht miteinander in echt unwegsames Gelände. Und da muss man einander mögen. Also das muss stimmen. Da muss man wissen, da kann ich mich drauf verlassen und da werde ich auch angenommen, so wie ich bin. Das ist das A und O.
Das heißt, man sollte schon auch schauen, wenn man jetzt nach einem Therapeuten für sich sucht oder einer Therapeutin, dass man vielleicht zu zwei, dreien geht und wirklich guckt, wo stimmt die Chemie, wo kann ich wirklich loslassen und vertrauen.
Ja, manchmal stimmt die Chemie ja sofort. Dann muss man auch nicht, weil man das ja tun muss, zu zwei oder drei gehen. Aber beim geringsten Zweifel würde ich empfehlen, nochmal jemand anderen anzugucken und zu schauen. Und habe ich den Eindruck, das ist auch wichtig, habe ich den Eindruck, ich habe es mit dem Gegenüber zu tun, das selbst das Leben gut meistert. Also wo ich was lernen kann. Das ist wichtig.
Total schön. Wenn man dich jetzt erreichen möchte, also wie kann man dich erreichen? Nimmst du überhaupt noch gerade Menschen auf für auch deinen Ansatz? Gerade wenn jetzt jemand das Gefühl hat, ich glaube, ich habe eine ererbte Wunde. Kann man mit dir arbeiten oder hast du einen Pool von Menschen, die du weiterempfehlen würdest? Also wie können Menschen da am besten weitermachen, wenn sie das Gefühl haben, das Thema ist für mich gerade relevant?
Also bei mir selbst sieht es im Moment mau aus und eigentlich oft. Aber man kann mich anschreiben. Ich habe einen Pool von Kolleginnen und Kollegen auch in Deutschland verteilt, sogar auch in Österreich, die ich eben alle in Seminaren geschult habe, die wissen, was sind ererbte Wunden, die auch allesamt gut erfahrene TraumatherapeutInnen sind. Und ich biete auch hin und wieder an, dass man einfach mal in einem Gespräch guckt, ist das wohl eine ererbte Wunde oder nicht. Aber wie gesagt, ich habe wirklich gute Kolleginnen und Kollegen, die ich da eben auch empfehlen kann. Und freue mich auch über Rückmeldungen.
Letztes Jahr ist ja auch dein neues Buch erschienen. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz was zu sagen, wo man das bekommen kann und wofür das vielleicht auch helfen kann.
Tatsächlich, das ist im August rausgekommen und tatsächlich war die erste Auflage jetzt schon vergriffen. Aber jetzt ist die zweite Auflage da. War dann auch durch Corona ein bisschen spannend, weil natürlich da auch die Arbeitszeiten sich verändert haben, auch im Verlagswesen. Aber hat alles geklappt. Ja, das zweite Buch habe ich geschrieben, weil ich eigentlich dachte, ich mit dem ersten, ach, jetzt habe ich alles gesagt. Ich hatte wirklich, also im zunächst mal habe ich Kolleginnen geschult und Kollegen in Seminaren und habe dann gedacht, irgendwann, das ist sinnvolle Arbeit, aber wenn ich den Ansatz bekannt machen will, ist das eine Sisyphus-Arbeit. Das kriege ich in diesem Leben nicht mehr hin. Und dann habe ich mich entschieden, das Buch zu schreiben, das erste Buch, und habe gedacht, das ist jetzt für alle. Das ist für TherapeutInnen, das ist für Menschen, die sich überlegen, bin ich betroffen. Und dachte, jetzt ist alles gesagt. Aber dann kamen so viele E-Mails mit Nachfragen, wo ich gedacht habe, ich glaube, es braucht doch nochmal ein Buch, was sich speziell an Betroffene richtet. Oder eben Menschen, die sich fragen, bin ich betroffen. Und auch noch mehr Übungen zur Selbsthilfe enthält. Also da ist zum Beispiel auch die Tresorübung drin, auch als Audio-Download.
Ach toll, okay, ach super. Ja, das wollte ich dich nämlich noch fragen, vielleicht wenn jemand da Leitung drin haben möchte. Ach, das ist ja super zu wissen. Das heißt, diese Tresorübung gibt es quasi als Download in deinem Buch auch.
Genau, ja, eine Stunde Übung.
Perfekt. Ich werde das alles in die Shownotes tun, also deine Webseite verlinken, deine Bücher verlinken, für alle, die da gerne noch tiefer einsteigen möchten. Und von meiner Seite einfach Dankeschön für deine wahnsinnig wertvolle Arbeit. Und es hat mir wirklich unglaublich viel Freude bereitet, mit dir darüber zu sprechen, weil ich finde, es ist auch so angenehm, mit was für einer Leichtigkeit und mit was für einer Gabe du auch über dieses Thema sprichst und es dadurch so zugänglich machst. Und ich es auch so schön finde zu sehen, dass, ja, wie du dann diesen Bereich auch weiterentwickelst und Menschen da die Möglichkeit gibst, heilen zu können zu einem Thema, wo vielleicht bisher noch nicht so viel Aufmerksamkeit drauf war, aber was einfach, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen befreien kann. Also danke für die wahnsinnig tolle Arbeit, die du machst. Und ich hoffe, wir können irgendwann noch mal einen zweiten Teil machen, weil ich glaube, da kann man wirklich auch noch tiefer einsteigen. Und an der Stelle aber einfach schon mal von Herzen Dankeschön und ganz, ganz viel Erfolg für alles, was noch kommt.
Ja, danke. Danke dir.
Ich hoffe sehr, dass du ja jetzt ganz inspiriert aus diesem Gespräch hinausgehst und voller Hoffnung bist und Zuversicht bist, dass es für alles eine Lösung gibt, dass du dir wirklich einfach Hilfe in Anspruch nehmen kannst, wenn du da gerne Hilfe haben möchtest oder wenn du das Gefühl hast, ja, ich würde da gerne auch mal bei mir genauer hingucken oder möchte EMDR zum Beispiel mal ausprobieren. Also go for it und lass dir da helfen, lass dich unterstützen. Wir alle haben unsere Themen, wir alle haben unsere Verletzungen, die heilen dürfen, und erlaube dir da einfach, dich unterstützen zu lassen. Du musst da nicht alleine diesen Weg gehen, okay? Da gibt es ganz, ganz viele tolle, fantastische Menschen, die dich unterstützen können und die dich auf deinem Weg gerne begleiten. Und ja, ansonsten hoffe ich einfach, es geht dir gut. Wie immer freue ich mich natürlich riesig darauf, wenn du mir zu der Podcast-Folge unter dem Post von heute auf Instagram deine Gedanken dalässt, @LauraMarlinaSeiler auf Instagram. Und wie immer, du kannst jetzt meine App herunterladen, die Higher Self App, die du überall in allen App Stores findest. Da findest du eine riesen Meditationsmediathek, du findest Online-Kurse von mir, du findest da so viele fantastische Sachen. Und in der Premium Edition findest du zusätzlich dann auch noch meine Masterclasses, du bekommst Voice-Nachrichten von mir, wie so ein Mini-Podcast, und schnapp dir die App. Genieß die App, das ist wie dein kleiner Spiritual Buddy, den du in der Hosentasche dabei hast. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Also fühl dich von Herzen umarmt, lass es dir gut gehen, halt die Ohren steif. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.